Bevor wir in diese letzte Folge im Jahr 2018 starten, habe ich zwei kurze Fragen vorab. Erstens, besitzt du Bitcoin? Zweitens, bist du Kontoinhaber bei einer Bank? Die meisten von euch werden die erste Frage mit Nein, keine Bitcoins, und die zweite mit Ja beantworten. Warum sollte man auch kein Bankkonto haben? Mein heutiger Gast antwortet aber anders. Felix Weiß beantwortet die erste Frage mit Ja. Seine Bitcoins sind seine Lebensgrundlage. Und die zweite mit Nein. Er besitzt weder Konto noch Kreditkarte. Das Gespräch besteht aus zwei Teilen. Die erste halbe Stunde ist eher eine Theoriestunde. Ich versuche herauszufinden, was Blockchain ist, wie Bitcoin funktioniert und wer das Ganze eigentlich erfunden hat. In der zweiten halben Stunde steht die Anwendung im Fokus. Felix berichtet von seiner Bitcoin-Weltreise, gibt Einblicke in ein Leben ohne Bankkonto und wir finden heraus, warum ihn das Thema Geld schon früh beschäftigt hat. Ich freue mich, dass du zuhörst und wünsche dir mit oder ohne Bitcoin einen gelungenen Start ins neue Jahr.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich bin oft jemand, der im Leben ein Thema entdeckt für sich und irgendwie nach einem halben Jahr oder so langweilt mich das. Und bei Bitcoin ist es eben noch nicht so. Also der Gesamtenergieverbrauch ist hoch, aber ich glaube, dass der Wert, der geschöpft wird, auch sehr, sehr hoch ist, nämlich ein zensierfreies, globales Finanzsystem. Naja, ich habe dann meine Sparte genommen, das in Bitcoin gepackt und mir quasi drei Regeln gesetzt. Nämlich die erste Regel ist, ich muss Bitcoin versuchen zu benutzen, wo immer es geht. Ich darf kein Bankkonto benutzen, keine Kreditkarte. Die letzte Regel war, dass ich halt keine Fiat-Währung, also keine Regierungswährung in eine andere Regierungswährung eintauschen darf.
Übrigens, wenn wir schon beim Thema Geld sind, Mitte Januar interviewe ich Dirk Müller für meinen Podcast. Manchen ist er auch bekannt als Mr. Dax. Wenn du magst, kannst du gerne Kontakt zu mir aufnehmen und mir eine Frage schicken, die du ihm schon immer einmal stellen wolltest. Du kannst mich über LinkedIn, Instagram oder meine Webseite kontaktieren. Aber bevor es soweit ist und wir mit Dirk Müller über die Börse reden, sprechen wir jetzt erst einmal über Blockchain. Felix, es freut mich sehr, dass wir die spontane Gelegenheit beim Schopf packen und uns unterhalten. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen.
Ja.
Dein Name?
Felix Weiß.
Dein Alter?
31.
Deine Heimat?
Ich glaube, dieser Planet.
Deine Geschwister?
Ich habe zwei Brüder, eine Schwester, alle jünger.
Dein Vorbild?
Ich glaube, aktuell habe ich keins so richtig. Ich weiß aber noch, dass ich mit 12 Wetten, dass geschaut habe. Und ich glaube, da war, Thomas den Bill Gates auf der Couch. Und den fand ich damals sehr, sehr interessant als Person. Und ich kannte ihn vorher schon, also bevor ich ihn da im Fernsehen gesehen hatte. Aber das, glaube ich, war damals schon so, sehr stark Vorbild.
Was hat dich da an ihm fasziniert?
Ich glaube, damals war einfach so, dass der hat voll viel Geld, so das habe ich als 12-Jähriger so und es ist irgendwie gut, wenn du Geld hast und so und dann, wie hat er das gemacht und so, aha, Computer, ja, das findest du sowieso voll cool, Computer, und da kannst du vielleicht was machen und so und ja, heutzutage finde ich ihn auch immer noch toll, also ich meine, was er mit seiner Bill Gates Melinda Foundation macht, ist schon echt super. Und ist halt, glaube ich, auch eine sehr gute Nutzung von Charity-Geldern halt, weil der ist halt Unternehmer und der weiß halt, wie kann man das Geld, was man hat, maximal effizient nutzen. So.
Angenommen, du sitzt an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
Ich glaube, wenn ich Alkohol trinken will, dann wahrscheinlich einen Gin Tonic, wenn nicht, dann einen guten schwarzen Kaffee.
Angenommen, ich würde mich dazusetzen mit einem Gin Tonic und wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Wenn ich dich schon die ganze Zeit vorher zugelabert habe mit Bitcoin, Dann wahrscheinlich einfach über das Reisen, weil andere ferne Länder, andere Kulturen, andere Lebensweisen, das finde ich alles ziemlich spannend.
Woher kommt das, dass du dich anderen Kulturen, anderen Lebensweisen zugezogen fühlst?
Ich glaube, das geht so in die Richtung einfach, was macht es aus, irgendwie Mensch zu sein? Also wir haben ja irgendwie alle hier gewisse Ideen, wie das Leben abzulaufen hat und so. Und das ist vielleicht hier so, das ist in anderen Kulturen vielleicht ganz anders. Das hat auch manchmal Vor- und Nachteile. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, irgendwie jetzt, aber es gibt sie ja noch heutzutage im Amazonas halt Einwohnervölker, die komplett ohne Elektrizität leben und das finde ich schon spannend. Ich habe die jetzt selber noch nicht besucht, ist aber auf jeden Fall noch auf der Liste, falls ich mal eine Weltreise ohne Bitcoin mache, weil ich glaube, mit Bitcoin komme ich bei denen auch nicht so weit, weil sie keine Elektrizität haben. Und das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Also man braucht auch Internet. Aber Elektrizität ist schon mal nochmal eine Vorstufe.
Wir würden uns dann über die anderen Lebensweisen unterhalten und unsere Erfahrungen mit anderen Kulturen. Und dann würde ich dich irgendwann fragen, Mensch, Felix, scheint ja ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
Das ist auch eine gute Frage. Aktuell, also ich würde erstmal sagen, ich bin Programmierer und ich entwickle Software für unterschiedliche Systeme, quasi alles mit Internet verbunden. Aktuell halt sehr, sehr stark, auch die letzten, ja, ich glaube, seit 5 Jahren fast ausschließlich Bitcoin, weil das Thema mich halt sehr, sehr interessiert hat von Anfang an und einfach so gepackt hat. Und ich bin halt oft jemand, der im Leben irgendein Thema entdeckt für sich und irgendwie nach einem halben Jahr oder so langweilt mich das. Und weil ich das schon irgendwie komplett erforscht habe oder zumindest denke, erforscht zu haben, und die interessanten Parts davon. Und bei Bitcoin ist es eben noch nicht so, obwohl ich jetzt schon so lange dabei bin. Und aktuell entwickle ich halt Software, die das Nutzen der Bitcoin-Blockchain quasi effizienter machen.
Lass uns, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder unserer Zuhörer einen klaren Plan davon hat, wovon du da anfängst zu reden. Lass uns mal so die Basics klären. Was ist Bitcoin?
Bitcoin ist eine neue Form von Geld. Wir kennen irgendwie Papiergeld, wir kennen Kreditkarten, wir kennen, ich meine, der eine oder andere kennt auch Goldmünzen, die man früher benutzt hat. Es wurden auch mal Muscheln benutzt von Menschen, werden auch heute noch von solchen indigenen Völkern halt benutzt als Geld. Und Geld hat halt einen sehr hohen Stellenwert in jeder Gesellschaft, egal wie fortgeschritten. Und es sorgt halt dafür, dass Menschen, die über die sogenannte Dunbar's Number, das ist halt diese 150 Leute, die wir irgendwie im RAM unseres Gehirns halt irgendwie verarbeiten können und uns behalten können, wer schuldet uns was und wem schulden wir was. Und wenn du darüber hinausgehst und trotzdem weiter eine Gesellschaft haben willst, dann brauchst du irgendwie ein Mittel, mit dem du quasi feststellen kannst, wer hat wie viel zur Gesellschaft beigetragen, damit halt jeder das Gefühl hat, dass hier geht's fair zu. Und nicht ich mache immer nur alles und die anderen machen nichts. Und ja, Bitcoin ist halt ein System, das wurde entwickelt 2009, beziehungsweise 2008 wurde ein Papier veröffentlicht von einem gewissen Satoshi Nakamoto im Internet. Und zwar ging es darum, wie kann man ein Geldsystem herstellen, wo es keine Zentralbank gibt. Er hat halt gesehen, mit Zentralbanken gibt es Probleme. Und wenn du dich erinnerst, vor genau ziemlich genau 10 Jahren gab es die Finanzkrise, wo die Lehman Brothers Bank, eine der 5 größten Investmentbanken in den USA, komplett von heute auf morgen den Bach runterging. Und es gab relativ viele Proteste und alles. Und auf einmal ging durch den US-Kongress, glaube ich, ein Bailout-Paket für 700 Milliarden Dollar. 700 Milliarden Dollar. Es ist nie Geld da, wenn für irgendwas, wir haben nie Geld und deswegen können wir das nicht machen, bla bla bla. Aber wenn auf einmal die Banken irgendwie gebailoutet werden müssen, sind auf einmal 700 Milliarden Dollar innerhalb von einem Monat da. aus dem Nichts, so, ne? Und dann fragt man sich so, also ich habe mich auch damals halt gefragt, so, wie funktioniert unser Geldsystem eigentlich? Das ist doch komplett verrückt. Also wie geht das? Wie kann man einfach Geld herstellen, während ich irgendwie dafür arbeiten muss, jeden Tag um 7 Uhr aufstehen muss und die Banken machen das irgendwie so und so. Hab mich dann im Internet irgendwie ein bisschen schlau gemacht und so und bin dann damals, da war Bitcoin noch super jung, aber das kam halt genau einen Monat nach Lehman Brothers raus. Ich habe es erst 2011 entdeckt, weil ein Freund mir das davon berichtet hat so und war aber sofort irgendwie begeistert davon. Habe es aber nicht geschafft, die Software zum Laufen zu bekriegen. Habe die runtergeladen und habe versucht, irgendwie diese Bitcoins zu minen, wobei ich selber nicht genau wusste, was das damals bedeutet. Und bin natürlich dann kläglich gescheitert und habe das dann auch wieder vergessen für knapp ein Jahr so. Und Ende 2012 war dann dieser sogenannte Halving Day. Und das hat dann irgendwie News gemacht so und dann ist mir das Thema Bitcoin wieder aufgegangen und so, oh, krass, irgendwie ist ein Jahr später, es gibt dieses Bitcoin immer noch und so. Habe ich mir nochmal genau angeguckt und da ist mir dann aufgefallen, wie die Software eigentlich funktioniert und habe mir dann auch den SQL-Code runtergeladen. Also Bitcoin ist eine Open-Source-Software, bedeutet, jeder kann quasi den SQL-Code, den Programmcode runterladen, studieren, verändern und mitbetreiben. Also sehr bekannte Open-Source-Software ist zum Beispiel Linux, das läuft auf quasi jedem zweiten Smartphone im Kern, weil Android ist halt auf Linux aufgebaut. Es gibt Firefox, ist halt auch ein Browser, der Open-Source entwickelt wird, das heißt der Quellcode dafür ist halt auch einsehbar und es wird halt auch von Programmierern auf der ganzen Welt zusammen entwickelt, genauso bei Bitcoin. Habe ich mir das dann genau angeguckt und mir ist dann aufgefallen, hey, da ist was anders. Und zwar ist da die Geldpolitik in Bitcoin, die ist festgelegt. Und zwar durch die Software selber und nicht durch irgendwelche Politiker. Bei den Banken hast du halt irgendwelche Politiker, die sagen, nächstes Jahr planen wir eine 2% Inflation ein und deswegen müssen wir den Leitzins um 7,8% nach oben holen oder was weiß ich. Bei Bitcoin ist das ganz anders. Da hast du halt Bitcoin ist kein Zentralgeld, Bitcoin ist Dezentralgeld. Das heißt, du hast Knoten auf der ganzen Welt, Computer, Programme, die quasi miteinander reden und einen gewissen Regelsatz befolgen. Und so schöpfen und transferieren die halt das Geld.
Und das gilt auch für alle anderen Kryptowährungen, korrekt?
Genau, dadurch, dass die Software Open Source ist, vielleicht hast der eine oder andere schon gehört, dass es nicht nur Bitcoin gibt, sondern auch eine ganze Menge andere mittlerweile.
Wie viel sind es mittlerweile? 15.000 oder was?
Sekunde, ich kann mir das mal hier jetzt. Also auf dieser Webseite hier sind jetzt 2009 Kryptowährungen gelistet. So, viele davon sind sehr, sehr fragwürdig. Ich würde auch sehr, sehr stark jedem, der sich irgendwie mit dem Thema befassen will, raten, niemals irgendwie größere Summen Geld in irgendwas zu investieren, von dem man keine Ahnung hat. Und man kann mit einer kleinen Summe anfangen und dann rausfinden, was ist das. Und wenn man dann glaubt, es verstanden zu haben, es nochmal ausprobieren. Und erst dann, wenn man sich wirklich sicher ist, dass hier irgendwas neu ist oder so. Weil viele von diesen Kryptowährungen sagen halt, dass sie irgendwas anderes machen, besser machen, das nächste Bitcoin und so. Weil ich meine, wann hast du das erste Mal von Bitcoin gehört?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, dass ich mich erinnere, ganz konkret 2016, mit Sicherheit aber davor, wo ich mir dachte, was ist das denn für ein Schwachsinn?
Ja, genau. Und das haben halt auch viele so gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Und auf einmal geht der Kurs so komplett durch die Decke und so, oh, okay, vielleicht war da doch was. Aber so richtig verstanden, was da jetzt genau war, haben dann alle doch nicht. Und deswegen schaffen diese ganzen Scharlatane, die halt diese ganzen anderen Kryptowährungen halt an den Start bringen, den Leuten vorzugaukeln, ja, nur weil du damals Bitcoin nicht vorher gesagt hast, heißt es ja auch nicht, dass meine Kryptowährung hier nicht so das nächste Bitcoin sein kann und so.
Okay. Und diese ganzen Kryptowährungen basieren alle auf der Blockchain?
Genau. Und also die basiert auf dem Prinzip Blockchain. Aber es gibt halt das Thema, also leider ist das Wort Blockchain mittlerweile relativ inhaltslos, meiner Meinung nach, weil es halt irgendwie für alles und nichts steht. So ein bisschen wie mit Big Data irgendwie vor ein paar Jahren und alle machen jetzt Big Data, weil das ist der neue heiße Scheiß im Tech-Bereich. Deswegen würde ich da, also Bitcoin funktioniert halt auf mehreren Technologien und eine davon ist halt die Blockchain. Und deswegen würde ich nicht so sehr den Fokus auf unbedingt auf Blockchain setzen, weil ich habe auch gesehen, unser Gesundheitsminister, der Herr Spahn, Jens Spahn, hat irgendwie auf Twitter aufgerufen, die Leute sollen auch irgendwie mal eine Blockchain-Idee einreichen zum Thema Gesundheitswesen. Und ich fand das Wording sehr interessant, weil er irgendwie was gesagt hat im Sinne von, Blockchain, aber es ist irgendwie schwer, konkrete Anwendungsfälle jenseits von Bitcoin zu finden. Interessanterweise stimme ich ihm dazu, weil ich glaube, es gibt halt sehr wenig, ich sag nicht, dass es gar keine gibt, aber die Anzahl von Projekten, die gerade existieren da draußen, die irgendwas mit Blockchain machen, von denen die irgendwas Sinnvolles mit der Technologie machen können, ist sehr gering. Aus Computer-Science-Sicht ist eine Blockchain eigentlich eine sehr ineffiziente Datenstruktur. Der einzige Grund, warum man freiwillig eine ineffiziente Datenstruktur gegenüber einer effizienten Datenstruktur bevorzugt, ist, weil du was anderes willst. Und was willst du? Du willst diese sogenannte Zensurresistenz. Du willst, dass es nicht möglich ist, in dem System dich zu zensieren. Was zensieren bedeutet, dass du halt irgendwie gehindert davon wirst, Geld zu überweisen an jemand anderen oder von jemandem Geld zu empfangen. Man kann jetzt von WikiLeaks halten, was man will, aber vielleicht kann man sich erinnern, dass PayPal und Mastercard die ganzen Spenden zu denen eingestellt hatten, als sie ihre letzten, als sie die Iraq War Papers veröffentlicht hatten. Das hat relativ schnell, innerhalb von 48 Stunden waren die ganzen Konten halt zu. Und die haben aber trotzdem weiter für ihre Arbeit Spenden über Bitcoin erhalten, weil halt Leute das gut fanden und dass das veröffentlicht wurde und wollten das halt unterstützen. Das ist die sogenannte Zensurresistenz zum Ersten. Zum Zweiten ist die Zensurresistenz dadurch gegeben, dass du, dass dein Wert, den du halt irgendwie dann erspartest, dass du halt irgendwie hast, in Bitcoin nicht weginflationiert werden kann. Die Software funktioniert halt so, dass sie diese Blöcke generiert, in dieser Blockchain, also Blöcke, die sind aneinander gekettet, deswegen der Name Blockchain. Und jeder Block hat halt einen gewissen Riegelsatz, was einen validen Block macht. Und eine dieser Regeln sagt halt am Anfang, dass jemand, der so einen gültigen Block produziert, das ist dieses Mining, kann sich selbst 50 Bitcoin auf sein eigenes Konto gutschreiben. Diese Regel gilt aber nur für die ersten 210.000 Blöcke, die im Abstand von ungefähr 10 Minuten hergestellt werden. Bräu bedeutet im Umkehrschluss alle 4 Jahre quasi, halbiert sich die Anzahl der neu erschaffenen Bitcoins. Von 50 auf 25, auf 12,5, 6,25 und so weiter und so fort. Und wenn du die Summe halt von all diesen Zahlen nimmst, kommst du halt auf die Zahl 21 Millionen. Das ist die maximale Anzahl an Bitcoins, die jemals erschaffen werden kann. Das heißt, du hast zum allerersten Mal ein Wirtschaftsgut oder ein Geldsystem, wie auch immer du es bezeichnen willst, welches absolut begrenzt ist. Das Ähnlichste, was irgendwie kommt, ist vielleicht Gold. Wenn du irgendwie einen Bitcoin hast, dann, oder 0,1 Bitcoin, du kannst natürlich Bitcoins auch stückeln, dann gehört dir halt ein 21 Millionstel von der gesamten Geldmenge ever. Und das ist halt ein Versprechen, was kein anderes Wertgut dir irgendwie geben kann. Andere Sachen, was Bitcoin halt besser macht, ist halt zum Beispiel internationalen Geldversand. Ne? Also wenn du jetzt hier Geld von hier nach China schicken willst, ist nochmal schwierig, weil ich glaube, internationale Zahlungen sind oft restricted, vor allem halt auch aus diesen Ländern. Also in China zum Beispiel selber, glaube ich, kannst du maximal irgendwie 10.000 Euro an einem ausländischen Geldautomaten abheben im Jahr. Und das ist für jeden Investor, der halt irgendwie was investieren will, irgendwie eine Immobilie im Ausland kaufen will, wie willst du das machen mit 10.000? Ne? Das geht ja gar nicht. Bitcoin hat halt, wie gesagt, keine Zensur, was die Transaktionen angeht, und deswegen könntest du das halt dann problemlos machen.
Ich habe mal so ein bisschen Google-Recherche betrieben und habe so nach so diesen gängigsten Überschriften gesucht oder nach so den gängigsten, ja, sind es Vorurteile oder Missverständnisse oder so, ja, Thesen. Ne? Ich werfe dir die jetzt zu und du kannst einfach ein Statement dazu abgeben. Bitcoin ist nur ein Spekulationsobjekt.
Das ist definitiv heutzutage und vor allem auch im Dezember letzten Jahres definitiv quasi von seiner ursprünglichen Idee sehr weit abgekommen und zum Spekulationsobjekt, zum reinen, fast reinen Spekulationsobjekt verkommen, meiner Meinung nach, weil viele Leute sich das gekauft haben, weil der Preis halt abging, obwohl sie nicht wissen, was Bitcoin eigentlich ist, was es nicht ist und deswegen halt einfach nur auf den Preis geguckt haben. So. Das ist leider nicht zu verhindern. Also ich habe es jetzt schon, also seit 2011 glaube ich, 3 oder 4 von diesen Bubbles, wo es extrem nach oben gegangen ist und dann wieder gecrashed ist. Also
Bitcoin ist wie Gold, ein sinnvolles Anlageobjekt.
Ich glaube, das ist, was Bitcoin angeht, glaube ich, eines der besten Analogien immer noch. Also Bitcoin ist digitales Gold. Das heißt, es gibt halt eine begrenzte Menge, die kann man selber aufbewahren. Also Gold kannst du halt selber zu Hause aufbewahren unter der Matratze. Muss man nicht unbedingt machen, kann auch eingebrochen werden und so weiter, aber ich glaube, die Digital Gold, also digitales Gold Analogie ist, glaube ich, eine der am einfachsten zu erklärenden und auch sehr nah an der Wahrheit.
Okay. Eine andere These, eine andere Aussage, die ich häufig gefunden habe: Bitcoin ist ein monströser Energiefresser. Sowas setzt sich nicht durch.
Ja, also Bitcoin verwendet aktuell, um dieses Mining zu betreiben, eine Menge Strom. Ich glaube, die letzten Schätzungen waren so im Gigawatt-Bereich. Also ist schon nicht wenig. Der Grund, warum so viel Strom verwendet wird, ist, um quasi, das ist diese sogenannte Proof of Work, wie halt diese Bitcoin-Blockchain funktioniert und wie 90% der anderen Blockchains halt auch funktionieren. Also die Blockchain ist quasi die längste Kette, also die längste Blockchain ist die Wahrheit. Das ist einfach das ist das, was passiert ist. Wenn du jetzt eine Transaktion rückgängig machen willst, müsstest du theoretisch eine Blockchain produzieren, die länger ist als die da, wo du das Geld wo du das Geld überwiesen hast. Und deswegen musst du allerdings mehr Energie aufwenden, um eine längere Blockchain zu produzieren, als das komplett andere Netzwerk. Also es ist alles sehr gut erklärt im Bitcoin White Paper. Ich würde auch jedem raten, das mal zu lesen. Das ist einfach bitcoin.org/bitcoin.pdf. Da ist dieses ganze System wahrscheinlich so kurz und bündig erklärt, wie das, glaube ich, kein anderer jemals geschafft hat. Jedenfalls ist das quasi jedes Watt mehr ist quasi, bedeutet mehr Sicherheit. Also wenn du sagst, ich plädiere für weniger Energieverbrauch in Bitcoin, dann sagst du, ich plädiere für weniger Sicherheit in dem Bitcoin-System. Die Frage ist natürlich, was verbraucht mehr Strom jetzt in der Zukunft? Ein System, was komplett auf Bitcoin aufbasiert oder da halt das existierende Bankensystem? Und was du halt auch bedenken solltest, ist nicht unbedingt die Server von den Banken, sondern auch die ganzen Bankangestellten, die jeden Tag irgendwie mit dem Auto zur Bank fahren, die können halt dann zu Hause bleiben oder was anderes halt machen. Also das wäre quasi, also der Gesamtenergieverbrauch ist hoch, aber ich glaube, dass der Wert, der geschöpft wird, halt auch sehr, sehr hoch ist, nämlich ein zensierfreies globales Finanzsystem.
So ein bisschen erscheint das ja, wenn ich mir das alles so anschaue, wie so eine Religion, ne? Ich glaube, wie siehst du das?
Es hat vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr viele religiöse Züge angenommen. Viele verehren, also jetzt haben wir heute den 1. November und gestern, vor genau 10 Jahren, wurde dieses Bitcoin White Paper veröffentlicht und das wird auch von vielen irgendwie so halb als Bibel verehrt, ne? Das ist schon, sehr verrückt. Es gibt auch schon einige Bitcoiner, die ihre eigene Diät irgendwie propagieren. Man darf halt irgendwie nur rotes Fleisch essen und kein Gemüse und so. Also da gehöre ich zum Glück nicht zu. Aber es gibt sehr, sehr viele verrückte Menschen in diesem Space. Also ich habe aber auch sehr viele interessante und spannende Menschen. Deshalb glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele verrückte und spannende Menschen getroffen wie in Bitcoin, glaube ich.
Du hast mir von einem erzählt, die Geschichte mit dem Messias. Erzähl das auch nochmal.
Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, dass Satoshi quasi das zweite
Second Coming of Jesus Christ ist, also halt die Wiedergeburt von Jesus, und der hat halt dieses White Paper geschrieben, um Leute zu lesen. Und ich, am Anfang dachte ich so, ja, cool, lustiger Witz, aber der meint das halt ernst, ne? Und da war so, okay, krass, also das ist schon, also.
Der Kerl hieß nochmal wie?
Also der Kerl ist.
Also der Erfinder oder?
Ach so, ja, Satoshi Nakamoto.
So. Diese Person ist ja, also ich bin mir halt nicht sicher, ob jeder im Bilde ist, wer das ist.
Ja.
Man weiß ja gar nicht, wer das ist.
Genau.
Das, also es könnte auch eine Frau sein, das kann auch eine Maschine sein, das kann wer, was auch immer sein.
Korrekt. Und
es bildet sich eine riesen Community, Welt oder fast eine Religion darum, und niemand weiß, wer das war, wer dieses White Paper geschrieben hat.
Das ist korrekt. Also alle Versuche, die Personen zu identifizieren, sind bisher kläglich gescheitert. Und alle Leute, die behauptet haben, sie wären er, konnten das auch nicht endgültig beweisen. Und ich glaube, es ist auch ganz okay, dass die Anonymität von diesem Herrn oder Frau Satoshi Nakamoto bewahrt werden sollte, weil die Menschen fokussieren sich halt immer sehr auf Personen anstatt auf Ideen. Und ich glaube, Bitcoin ist einfach eine Idee, die sehr, sehr revolutionär ist, sehr interessant ist und auch schon sehr weit gekommen ist in den ersten 10 Jahren. Und das Interessante ist, wir müssen dieser Person ja auch nicht unbedingt vertrauen, weil sie hatte die Software veröffentlicht und der Quellcode ist einsehbar. Jeder kann, der sich ein bisschen mit Programmieren auskennt, sich das anschauen und sehen, das und das tut die Software und nichts anderes. Und da sind halt auch keine Hintertüren eingebaut, wie der dann irgendwie abhauen kann. Und natürlich am Anfang waren das natürlich sehr wenige, und das heißt, es wird auch geschätzt, irgendwie, dass Herrn oder Frau Satoshi Nakamoto im Besitz von 1 Million Bitcoin ist, was beim heutigen Stand ungefähr 5,5 Milliarden Euro wären. Aber diese wurden, weil das ja halt, wie gesagt, nachvollziehbar ist in der Blockchain, seit der Schürfung nicht bewegt. Das Aha. heißt, er hat die nicht angefasst. Er hat
Aber man die, weiß, dass es die da gibt.
Man weiß, dass es die gibt. Es,
Wahnsinn.
Also, es gibt, also das ist aus einer Studie, die das versucht hat zu analysieren. Ob das jetzt wirklich seine sind, ist dahingestellt, aber es gibt jedenfalls 1 Million Bitcoin, die sehr am Anfang geschürft wurden, die nie bewegt wurden, die immer noch genau da sitzen. Und es gibt auch viele, die sagen, Bitcoin, Satoshi Nakamoto ist gestorben, den gibt es nicht mehr. Aber wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Und es ist mir, wie gesagt, auch sehr egal, weil ich finde halt die Software, die Idee dahinter, das finde ich spannend.
Ich fand das interessant, du hast mir bei anderer Gelegenheit ja davon erzählt, du hast das verglichen mit
Edward Snowden. Genau.
Also führ das nochmal aus, weil das ist, ich finde das ein guter Vergleich mit diesem Fokus auf die Sache oder Fokus auf die Person.
Ja, genau. Also ich hatte das Beispiel genannt hier mit den Snowden-Leaks, also halt, ich glaube, war das auch Sommer 2013 oder so?
Ich weiß gar nicht.
Jedenfalls irgendwie, ja, die NSA spioniert uns alle aus und die Regierung geht zu weit mit ihrer Überwachung und so weiter und so fort, haben über 2 Wochen lang darüber diskutiert, und auf einmal wurde dann gesagt, okay, der das geleakt hat, das war ein gewisser Edward Snowden, und auf einmal haben sich alle nur noch über die Person Snowden unterhalten und seine Freundin hier, was die irgendwie Tänzerin ist und was weiß ich alles. Und das war auf einmal viel mehr der Fokus als die Idee selber, nämlich dass also oder der Inhalt selber, dass eben die Regierungen ihre Surveillance Kapazitäten viel zu sehr ausgeweitet haben in den letzten Jahren. Das ist, oder zumindest, dass wir eine Diskussion darüber führen sollten, ob das der Fall ist oder nicht.
Wann hast du deine ersten Bitcoins gekauft?
Das war Ende 2012. Also als, wie gesagt, am Anfang wusste ich halt nicht, dass das Bitcoin begrenzt ist. Das war für mich so, es gibt Internet im Geld. Ich glaube, es gibt auch für 2011, glaube ich, gab es bei Spiegel Online Ende Mai gab es einen Artikel dazu, also zu Bitcoin. Das war so, aber da wusste ich halt irgendwie schon ein bisschen was von Bitcoin, aber ich habe nur versucht, das zu meinen und nicht zu kaufen, bin gescheitert. Und Ende 2012 habe ich dann gehört, aha, das ist begrenzt, und dann habe ich halt das White Paper gelesen und alles und so, und dann da war ich auf einmal gehuckt und habe dann Ende 2012 meinen ersten Bitcoin gekauft. Leider nur einen. Aber zumindest hatte ich schon mal den Fuß in der Tür, um das halt noch mehr zu beobachten.
Das heißt, du hast dir dann deinen ersten Bitcoin, bei welchem Wert lag dann da der Kurs?
8 Euro oder sowas.
Oh, also überschaubar.
Leider nur einen, wie gesagt.
ärgert dich das manchmal im Rückblick?
Ja, aber auch nicht. Also es ist, es, wie gesagt, ich habe damals, also es war damals ja, was viele halt sagen, ist immer so, ja, das wäre voll einfach, damals Geld zu investieren oder das Risiko war viel geringer, das ist falsch. Das Risiko war viel, viel höher. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin heute scheitert, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin vor 5 Jahren gescheitert ist. Und das ist wie mit allen anderen Startups eigentlich auch. Und am Anfang hast du halt einfach einen höheren Multiplikator, aber halt auch viel mehr Risiko. Es gibt auch viel mehr Sachen, die schief hätten gehen können. Und jetzt hat halt vieles irgendwie gepasst. Und es gibt jetzt auch irgendwie schon Futures auf US-Exchanges, Commodity Trading. Also das sind nicht unbedingt Sachen, die ich unbedingt haben wollte. Aber es ist halt so, es zeigt also, dass Bitcoin immer mehr in den Mainstream halt kommt und wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell verschwindet.
Mhm. Du hast dann sicherlich, weil du hast eben selbst gesagt, du warst dann gehuckt, also begeistert von dieser Idee, von dieser revolutionären Idee. Du hast dann mit Sicherheit auch anderen Leuten davon erzählt. Mhm. Freundeskreis, Bekanntenkreis, wie haben die reagiert? Was waren so die klassischen Reaktionen?
Ja, Felix hat mal wieder eine Spinner-Idee, weil die hatte ich halt schon öfter mal, aber ja, ich weiß nicht, viele machen sich auch sehr wenig Gedanken über Geld, also sie machen sich viel Gedanken über Geld, ne? Also wie komme ich persönlich irgendwie über die Runden und so weiter und so fort oder wie zahle ich nächsten Monat die Miete und so. Aber was ist Geld eigentlich? Wo kommt das her? Was ist dieses soziale Konstrukt? Ich meine, Geld haben wir ja selber erfunden. Das ist ja von Menschenhand gemacht. Das ist ja nicht irgendwie und Geld regiert das Welt, sind irgendwie so bekannte Sprüche und so, aber wer regiert das Geld? So, das fragt irgendwie keiner. Und das sind auch Fragen, die ich mir immer sehr gestellt habe und so. Und die Antworten haben mich nicht so begeistert und dann bei Bitcoin fand ich es halt einfach interessant. Aber wenn ich das anderen Leuten erzählt habe, dann bin ich da sehr oft auf taube Ohren gestoßen.
Hast du konkrete Kaufempfehlungen ausgesprochen? Hast gesagt, also vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang, wo du deinen ersten Bitcoin, vielleicht so 2-3 Jahre später, wo du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, kauf bitte einfach Bitcoin, tu es einfach?
Ich habe den Leuten gesagt, ja, kauf dir einen Bitcoin. Das war, als die gerade bei 10 Euro waren und so, und dann haben wir, ja, was mache ich jetzt mit 10 Euro? Kann ich jetzt auch irgendwie eine Packung Zigaretten kaufen oder so? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so gut darin, das zu erklären, so richtig, glaube ich zumindest. Es gibt da viel, viel bessere Leute, die das gut erklären können. Den ich sehr empfehlen kann, ist Andreas Antonopoulos. Der schafft es halt sehr gut. Er hat auf YouTube ein paar Videos, und wenn man sich das anschauen will, das schafft dem Normalbürger, dem Nicht-Techie, das halt sinnvoll zu erklären, was ist Bitcoin, wie funktioniert das, warum ist das sinnvoll. Mhm. Wenn man 26 Minuten Zeit hat, es gibt auch von Tree Blue One Brown, das ist so ein YouTube Mathe-Prof irgendwie, also ich finde den Typen super, weil ich mochte Mathe eigentlich immer sehr gerne, aber wie viele andere habe ich halt auch mit Mathe-Prof immer nicht so wirklich gehabt. Der ist so gut, also der erklärt das wirklich, dass man das wirklich begreift und auch sehr gut mit Animationen und allem. Also Tree Blue One Brown ist auf Englisch, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, die beste Erklärung und die kürzeste Erklärung. Was ist Bitcoin, wie funktioniert das?
Ich werde es in die Shownotes packen. Du hast eine Weltreise unternommen.
Das ist korrekt.
Und du hast eine Bitcoin-Weltreise unternommen. Als ich das erste Mal wir kennen noch jemanden, der auch angefangen hat, Bitcoin-Reisen zu machen. Als ich das erstmal gehört habe, dachte ich mir so, ach so, cool. Das heißt, der hat früh in Bitcoin investiert, der Kurs ist jetzt gestiegen, jetzt hat er das Geld rausgezogen und also wieder in Euro getauscht und reist damit um die Welt. Das habe ich falsch verstanden. Erkläre mir und den anderen bitte mal, was eine Bitcoin-Weltreise ist.
Gut, für mich war Bitcoin halt so, ja, potenziell Weltwährung, ne? Und also potenziell zukünftige Weltwährung. Und was mir halt dann, also ich war halt hier im Room 77 und so, und das ist so die Bitcoin, Berliner Bitcoin-Community, die trifft sich da halt einmal im Monat. Und ich fand das halt super spannend und dachte, okay, cool, irgendwann, wenn das eine Weltwährung ist, dann kann man damit mal die Welt, kann man einmal, genauso wie du ganz Europa, also nicht ganz Europa, aber halt die Eurozone besuchen kannst, ohne auch nur einmal Geld zu tauschen. Also was man dazu sagen muss, ich komme aus Luxemburg ursprünglich und wir hatten bevor dem Euro halt den luxemburgischen Franc und das ist halt ein super kleines Land Und wenn du halt irgendwie 20 Kilometer nach links oder 20 Kilometer nach rechts geht, kommst du in ein anderes Land, musst du halt Geld tauschen. Und deswegen war ich halt sehr, sehr froh, als der Euro halt damals da war, weil dann konnte ich das halt machen, ohne irgendwie Geld zu tauschen und so. Naja, und die Idee war halt quasi, dass man dann irgendwann in 10, 15 Jahren vielleicht nur mit Bitcoin halt irgendwie einmal um den Globus halt auch kommen könnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schon ein Jahr später machen würde. Also es war irgendwie, ich bin dann irgendwie 27 geworden und dachte, okay, das ist ein Top-Alter, um eine Weltreise zu machen. Ich hatte auch ein bisschen Erspartes. Das war nicht in Bitcoin, das war einfach nur auf meinem Konto über die Jahre halt, weil ich eh mal ein bisschen reisen wollte. Dass das jetzt ein Jahr geworden ist, war jetzt nicht gedacht. Aber naja, ich habe dann quasi als Versuch halt meine Spaß genommen, das in Bitcoin gepackt und mir quasi drei Regeln gesetzt. Nämlich die erste Regel ist, ich muss Bitcoin versuchen zu benutzen, wo immer es geht. Ich darf kein Bankkonto benutzen, keine Kreditkarte und ich darf auch keine, für den Notfall darf ich mir allerdings Bitcoins gegen die Lokalwährung halt eintauschen mit anderen Leuten, die Bitcoins kaufen wollen quasi, also halt im Tauschgeschäft. Um quasi halt ein bisschen Bargeld zu haben für den Notfall, falls ich irgendwo die Leute nicht bequatschen kann, dass sie Bitcoin akzeptieren. Die letzte Regel war, dass ich halt keine Fiat-Währung, also keine Regierungswährung in eine andere Regierungswährung eintauschen darf. Also ich darf jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro in Bitcoin umtauschen am ersten Tag und dann irgendwie das dann in polnische Zloty umwandeln und so. Das wäre getrickst, also das hätte den Sinn komplett. Also wie gesagt, also keine Kreditkarte, Bitcoin, wo immer geht und halt keine klassischen Exchanges halt benutzen. Bitcoin gegen Bargeld ist okay, aber halt wie gesagt nur in Maßen und das war auch begrenzt auf einen Bitcoin damals, wobei das damals halt 200 Euro waren. So.
Und wohin ging deine Reise dann?
Ich habe mir halt erstmal im Internet ein Interrail-Ticket gekauft mit Bitcoin. Es gab nämlich so eine Webseite, die haben ein paar Kumpels von mir auch betrieben, das nennt sich All for BTC, da konntest du quasi den Link schicken und sagen, ich hätte gern das und dann haben die halt den Bitcoin-QR-Code gezeigt und haben die das für dich gekauft und du hast sie halt mit Bitcoin bezahlt. Also du konntest quasi schon damals alles, was du irgendwie im Internet irgendwo bestellen konntest, halt mit Bitcoin bestellen. Die Seite gibt es leider heute nicht mehr, aber damals gab es die halt und hab mir halt so ein Interrail-Ticket gekauft, weil ich wusste halt am Anfang gar nicht, ist das möglich, ist das nicht möglich und falls es nicht möglich ist, wie komme ich nach Hause? Und mit dem Interrail-Ticket war das halt schon mal ein bisschen abgesichert für den ersten Monat zumindest. Der erste Monat ging halt Richtung Schwarzes Meer, durch quasi alle Länder, die irgendwo auf dem Weg waren. Dann über Äthiopien nach Israel, Hongkong, Japan, Philippinen, USA, Brasilien, Venezuela, Kuba. Also es waren insgesamt, glaube ich, 27 Länder, in denen ich Bitcoin benutzt habe und bereist habe und Leute getroffen habe, die Bitcoin benutzten, Meetups besucht habe.
In welchem Zeitraum in Summe?
Das waren insgesamt, also ursprünglich war der Plan 21 Länder, 21 wegen 1 Stunden Bitcoin und 12 Monate.
Und daraus wurden 27 daraus Länder? Daraus
wurden 27 Länder und 18 Monate, weil ich irgendwie erst bei Land Nummer 17 war nach 12 Monaten. Und ich bin dann irgendwie, also am Anfang ist es relativ schnell mit den Ländern und dann ist, das kennt man vielleicht, wenn jeder, der schon mal irgendwie länger gereist ist, es wird auch anstrengend und vor allem war halt so, jedes Mal, wenn ich irgendwie in einem Land war und ich so ein bisschen meinen Alltag irgendwie mit Bitcoin geplant hatte, okay, ich weiß, da kann ich irgendwie Bitcoins tauschen, da kann ich mir da gibt es ein Restaurant, das akzeptiert Bitcoin, dann ist man auch immer ein bisschen so, ja, das funktioniert jetzt alles. Wenn ich jetzt ins nächste Land muss, muss ich das alles wieder neu rausfinden.
Genau, das ist nochmal das, was ich gerne herausfinden wollen würde. Das ist ja eine Vorbereitung, die es braucht. Ne? Ja. Bevor du in ein Land reist, guckst du dir an, wo kann ich, wie könnte ich tauschen, wo kann ich essen? Mhm. Also das ist ja eine gewisse Vorbereitung. Wie lange hat sowas gedauert pro Land?
Also es gab zwei Webseiten, die haben da sehr geholfen. Das eine ist coinmap.org. Das ist quasi so Google Maps. Kann jeder halt sein Business eintragen, kostenlos, wenn er will, wenn er Bitcoin akzeptiert. Also wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant hast und du willst jetzt irgendwie ein paar Bitcoin, kannst du halt entweder Bitcoin kaufen oder sagst du einfach, ich akzeptiere Bitcoin für mein Essen und genauso wie du irgendwie Kreditkarten akzeptierst oder PayPal oder was auch immer, packst du halt Bitcoin dazu. Natürlich muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber die Leute, die haben das halt damals eh schon gemacht. Also einmal coinmap.org und das zweite ist halt Local Bitcoins. Das ist eine Plattform, da können sich halt Leute verabreden irgendwo im Café und dann halt einfach, wir tauschen Bitcoins gegen Euro oder gegen die lokale Währung, was auch immer das halt ist. Und dann gibt es noch, also damals gab es halt noch cheapair, genau, das ist so eine Webseite, da konntest du Flüge buchen und mit Bitcoin bezahlen. Also war das Transport schon mal größtenteils auch gelöst. Und dann Expedia, für falls ich es irgendwie nicht geschafft habe, irgendwo unterzukommen, hätte ich mir halt da noch ein Hotelzimmer oder sonst irgendwas was kaufen können. Weil die haben damals halt leider mittlerweile halt auch nicht mehr Bitcoin akzeptiert als Zahlungsmittel.
Okay. Wenn du so auf die gesamte Zeit, auf die 18 Monate zurückblickst und wir so ein bisschen in deiner Schatzkammer, deine Erfahrungen kramen, was war deine traurigste Erfahrung, dein traurigster Moment auf dieser Reise?
Also ich glaube, das war schon ziemlich doof, weil öftermals haben Leute halt natürlich abgesagt. Also ich habe mich mit Leuten irgendwie getroffen und es war jetzt irgendwie, der Plan war, ich treffe mich mit denen und tausche mit denen ein bisschen Bitcoin gegen lokale Währung. Und dann sind die einfach nicht gekommen. Und einmal war es sogar so, dass ich halt irgendwie während 5 Tagen quasi keinen einzigen Cent in der Tasche hatte und quasi nur im Hotel quasi das Frühstück essen konnte, weil das halt inklusive war. Und für den Rest des Tages habe ich halt quasi gehungert, so, ne, weil es halt nirgendwo was zu essen gab. Und ich habe halt versucht, den Leuten zu erklären, ja, hier, nimm dieses Bitcoin. Ich kann dir auch zeigen, wie du das, wenn du das nicht behalten willst, kann ich dir zeigen, wo es in deinem Land irgendwie eine Börse gibt, wo du das in deine Lokalwährung. Aber ich wollte halt nicht gegen meine eigenen Regeln halt verstoßen. So, das war so die Hauptprämisse halt einfach. Und ja, habe ich ein bisschen abgenommen in der Woche wahrscheinlich.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann so ein bisschen desillusionierend.
Ja, ja,
du bist
ja
da auf Mission, brennst dafür, bist davon überzeugt und die Leute.
Es war auch oft, also Language Barrier ist halt auch ein riesiges. Vor allem, du hast halt so was Komplexes wie Bitcoin, du musst es halt erklären.
Ich verstehe es ja schon nicht auf Deutsch.
Ja. Genau, da hast du das, ne? Du musst es halt irgendwie trotzdem irgendwie Leuten erklären, warum das jetzt Sinn macht für Ideen, jetzt irgendwie diese App runterzuladen und diese Bitcoin zu akzeptieren. Naja. Ich habe viele traurige Geschichten danach gehört eigentlich noch, weil ich habe, also was ich auch öfters mal gemacht, ich habe da irgendwie Leute kennengelernt und dann haben die zugelabert mit Bitcoin und dann sind wir irgendwie abends essen gegangen und dann habe ich gesagt, ach übrigens, ich habe keine Kreditkarte, was hältst du davon, wenn du das Essen für mich bezahlst und ich zahle dich in Bitcoin zurück? Und ich habe in fast allen Fällen, ich glaube, es gab eine Ausnahme, so haben alle gesagt, okay, machen wir das, weil ich halt 2 Stunden über Bitcoin geredet habe und das fanden die spannend, aber wollten jetzt auch nicht groß irgendwie was investieren, aber so ein Abendessen für 20 Euro oder haben die dann gesagt, okay, whatever, ne, kann man mal ausprobieren. Leider haben die Leute oft nicht meine Ratschläge befolgt und zwar machen ein Backup von deiner Wallet. Ne? Und dann haben die halt irgendwie das Handy halt da mal ausgetauscht, hatten halt kein Backup von der Wallet. Und da sind natürlich, weil sie diesen privaten Schlüssel nicht mehr haben, die Bitcoins weg. Ne? Also du musst quasi einen Backup machen, dann kannst du das auf einem neuen Handy auch wieder herstellen. Aber die haben mir dann auf Facebook geschrieben, hey, ich habe jetzt gehört, Bitcoin ist durch die Decke gegangen, ich wollte mal gucken, ob ich irgendwo eine Bitcoins noch dran komme. Leider haben das einige nicht befolgt. Das ist im Nachhinein ist das für mich auch sehr schade, weil ich meine, ich habe die Bitcoins nicht mehr, die haben die Bitcoins nicht mehr, keiner hat die Bitcoins mehr.
So. Aber irgendwo gibt es sie ja.
Sie existieren in der Blockchain, sie sind immer noch an der gleichen Adresse.
Aber es kommt niemand ran.
Es kommt niemand dran, weil halt niemand das Passwort kennt quasi.
Ja, ne? Aber das ist doch, ist das effizient oder ist das sinnvoll?
Das Problem ist, die Blockchain weiß halt nicht, welche Bitcoins verloren gegangen sind, welche nicht. Und die Blockchain führt halt einfach nur dumme Fehler aus. Wenn du mir beweisen kannst, dass du diese Bitcoins besitzt und du die Erlaubnis hast, diese an eine andere Adresse zu transferieren, dann mache ich das. Aber die Blockchain weiß nicht, ob das wirklich deine Bitcoins waren oder ob nur jemand anderes geschafft hat, irgendwie an deinen Private Key ranzukommen. Das sind die beiden Drawbacks halt. Ne? Du musst halt dafür ein eigenes Backup sorgen. Es ist wie mit deinem eigenen Bargeld in deinem Portemonnaie. Da bist du absolut selber für verantwortlich. Wenn du dein Portemonnaie verlierst, kannst du nicht zur Polizei gehen und sagen, hey, ich habe mein Portemonnaie mit 5.000 Euro Bargeld verloren. Dann zeigen die den Vogel.
Ja. Was war denn, gab es gefährliche Situationen, gefährliche?
Interessanterweise irgendwie gar nicht. Also ich war auch in weniger sicheren Ländern unterwegs. Und
zum Beispiel?
Naja, also halt Venezuela ist, glaube ich, schon sehr, sehr weit oben, was die Gefährlichkeit angeht. Vor allem, weil ich halt auch nur sehr, sehr gebrochen Spanisch spreche und nicht unbedingt venezuelisch aussehe. Und die kidnappen natürlich sehr gerne halt irgendwelche Touristen, um dann irgendwie Geld von den Familien zu verlangen. Und das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich war damals halt auf Kuba und dann gab es in der spanischen Bitcoin-Presse quasi einen Artikel darüber und das haben dann ein paar Leute in Venezuela gelesen und die haben mich dann eingeladen quasi. Ich hatte es halt auf meiner Liste, aber ich habe halt so viele schlechte Nachrichten damals gehört und auch irgendwie hat eine nach der anderen Fluglinien den Flugverkehr eingestellt und dann weiß ich so, nee, ich kann Venezuela, kann ich nicht machen. Und dann haben die mir aber dann geschrieben und gesagt, hey, du kannst bei uns übernachten und wir fahren dich auch gerne rum und zeigen dir so ein bisschen das Land hier. Und das war echt super schöne 5 Tage. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt wirklich gesehen habe, so Hyperinflation, was bedeutet das? Also in echt. Jedenfalls haben wir Pizza gegessen. Ich habe ihm Bitcoins überwiesen und ist dann zum Kiosk gegangen und hat mir so ein Büschel zu zwei Einkaufstüten voll mit Geld. Das waren $100 insgesamt. Damit habe ich problemlos die 5 Tage überlebt und für 4 Leute mitbezahlt, weil also ich glaube, der Mindestlohn ist irgendwie da 25 Euro im Monat oder so. Also du kommst da mit $100 super weit aktuell. Aber jedenfalls, er ist mit zurückgekommen mit 2 Einkaufstüten voller Cash. Ne? Und ich habe dann die Pizza bezahlt mit dem Cash. Ne? Und das hat halt gedauert, weil der größte Schein war irgendwie
100, glaube ich, ist bei denen, ne?
100 war der größte Schein, aber der Wert von einem 100, der war halt umgerechnet. Also die Pizza hat, glaube ich, irgendwie 11.000 oder sowas gekostet. Oder, also es war halt wirklich, ich habe dann eine halbe Stunde lang, nicht eine halbe Stunde, aber so ungelogen 2 Minuten lang Scheine gezählt, bis ich die Pizza bezahlt hatte. Mittlerweile wiegen die das Geld auch da schon wieder.
Krass. Ne? Ja, das ist wie, das wie früher in Deutschland, genau. Ne?
Ja. Und naja, was interessant war, die Leute da in Venezuela hatten halt Miner. Also die hatten halt Miner von der letzten Generation. Das Einzige, was halt toll in Venezuela ist, du hast halt durch diesen Sozialismus hast du halt kostenlosen Strom und sehr günstiges Benzin. Also im Centbereich für den Liter. Und Strom ist quasi auch umsonst so, könnte man eh nicht zu normalen Preisen bezahlen. Und was machst du mit kostenlosem Strom? Naja, du kannst natürlich Bitcoin meinen. Ne? Und dann haben die halt Miner aus der vorherigen Generation, also Miner sind so kleine Spezialcomputer, die halt diese Bitcoin-Rechenoperationen sehr, sehr, sehr schnell und sehr effizient halt machen. Und die haben quasi dann letzte Generation Miner da und die stehen dann bei ihm rum und dann hat er irgendwie 4, 5 Maschinen. Ich habe sogar so einen älteren Herrn gesehen, wo sein Sohn ihm halt so einen Miner halt neben das Bett gestellt hat und gesagt haben, hier Papa, damit kriegen wir halt jeden Monat irgendwie einen Mindestlohn rein. Das ist 25 Euro. Klingt jetzt noch nicht viel, aber halt, da ist es halt genug. Und wenn du halt irgendwie 4 Maschinen hast, hast du 4-mal Mindestlohn. Also das ist halt schon krass, das so auch zu sehen.
Mhm. Was war ein besonders emotionaler Moment auf deiner Reise?
Ich glaube, ich habe mich einfach nur sehr, sehr gefreut, als ich dann tatsächlich wieder in Berlin gelandet bin, so, dass ich quasi es geschafft hatte. Wobei, ich glaube, also der Moment, kurz bevor ich meine Kreditkarte zerschnitten hatte, das war ich hatte zur Not natürlich am Anfang eine Kreditkarte dabei, weil ich halt, naja, ich wollte dann nicht ohne Kreditkarte los für den Notfall. Aber dann habe ich halt im 3. Monat, da war ich in der Türkei, so eine Paragliding-Bude überredet, doch Bitcoin zu nehmen. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es dann letztendlich geschafft. Und dann in dem Moment halt erstmal das Fliegen selber war halt voll toll. Und dass ich halt geschafft habe, die Leute halt zu überreden, da Bitcoin zu akzeptieren für diese, weil es waren ja schon, glaube ich, 200 Euro oder so, also es war jetzt nicht geschenkt. Das haben die halt dann tatsächlich in Bitcoin akzeptiert und das war für mich schon ein sehr, sehr, sehr cooler Moment.
Und danach hast du deine Kreditkarte zerschnitten?
Danach war ich halt so überspringlich, dass ich gedacht habe, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch die restlichen 9 Monate problemlos. Also ich habe ja, das war ja schon das irgendwie das 12. Nee, das zehnte Land oder so auf der Reise. In Europa gibt es ja eine Menge.
Okay, Kreditkarte zerschnitten. Mhm. Und du hattest ja auch in Deutschland kein Konto mehr, oder wie, ne?
Genau, also ich hab halt das Konto nicht benutzt und habe dann auch irgendwann gesagt, machst du zu, weil kostet ja nur Kontogebühren.
Das heißt, hast du heute ein Konto?
Stand hier? Heute, ich habe kein Konto in Deutschland.
Wie kriegst du denn einen Handyvertrag? Muss man dafür nicht ein Konto haben?
Ich habe aktuell habe ich halt einen US-SIM, weil die halt besseres Roaming haben sowieso. Bezahle einen Freund in Bitcoin, dass er das für mich bezahlt. Also geht alles.
Okay.
Ist nicht, wie gesagt, ist nicht alles unbedingt mehr Convenience. So, aber das ist für mich halt das Abenteuerliche halt daran, wie schaffst du es quasi, das alte Finanzsystem hinter dir zu lassen und quasi, weil ich merke halt auch selber so, okay, wenn jeder in Zukunft so leben sollte, was sind so die Dinge, die man noch heute anpacken müsste? Also es muss natürlich noch sehr viel passieren, damit das halt für jeden angenehm ist, ohne Bankkonto und ohne Kreditkarte rumzulaufen.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Weltreise assoziieren die meisten ja wahrscheinlich mit, ja, natürlich auch Abenteuer, aber vor allem auch Erholung und Genießen, viele schöne Momente genießen. Ja. Das ist ja bei einer Bitcoin-Weltreise nicht unbedingt der Fall. Abenteuer ja, Haken dran, aber es ist vor allem, und so wirkt es, eine krasse Herausforderung. Und du bist ständig am Überlegen, wie esse ich als nächstes, wen muss ich überzeugen, wen laber ich voll, dass er mir irgendwie glaubt, dass ich mein irgendwie hier überleben kann, ne?
Ja. Am Anfang weiß ich noch, dass das ziemlich stark war, so dass dieses Ungewisse halt. Aber ich habe halt immer gesehen, hey, irgendwie geht's immer. irgendwie scheint hier scheint sich immer irgendwie alles zu fügen so, und selbst wenn es irgendwie aussichtslos irgendwie erscheint in einer Situation, dann einfach weitermachen. Ich hatte öfter mal so auch, da war irgendwie auf, es gibt auch so eine Karte, wo halt irgendwie Bitcoin-Automaten eingetragen sind. Die sind aber auch nicht aktuell gewesen, die Karten. Und das heißt, da war manchmal kein Automat, wo eigentlich einer sein sollte.
Ach, scheiße.
Und ja, es war oft schwierig.
Was hast du auf der Reise und durch die Begegnungen mit den ganzen Menschen über Menschen gelernt?
Ein sehr interessanter Aspekt meiner Reise war auch in Griechenland. Ich war halt in Griechenland 2015, Sommer, da erinnern sich vielleicht der eine oder andere noch, waren die Zeitungen halt hier in Deutschland auch voll mit Griechenland-Austritt und so weiter. Und die Leute waren halt sehr, und ich habe auch das live gesehen, so mit den Schlangen vor Bankautomaten, und die Banken waren zwei Wochen lang zu und alles. Und die Leute waren halt alle sehr ängstlich, so was jetzt mit ihrem Erspartes passiert, ne? Ich meine, die Gerüchte gingen so um, ja, wenn jetzt übermorgen auf Drachma umstellen, dann verliert jeder mal einfach so 30-40% Haircut, ne? Die Drachma würde halt dann direkt um den Preis halt nach unten rauschen. Und da hast du halt gemerkt, dass die Leute und ihr Geld, das ist ihnen halt schon sehr wichtig, so, ne? Aber wenn du so die Leute dazu wenn du den Leuten halt sagen willst, ja, dann schau doch mal hinter den Vorhang. So, was ist da los? Dann ist die erste Reaktion so erstmal so ja, Verschwörungstheorie und sowas, ne? Es ist schon sehr, sehr anstrengend manchmal, den Leuten das irgendwie klar zu machen, das ist natürlich nur ein Experiment. Keiner weiß, ob das Bitcoin überhaupt sich durchsetzen wird, so, und das, oder ob es in der aktuellen Form einfach bleibt. Das kann auch sein, oder verschwindet morgen, weiß keiner. Aber zumindest die Frage stellen, das ist schon, was ich erwarte. Und das tun viele leider nicht. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber andere tun halt schon. Und du merkst halt, das war so das Interessante an Bitcoin, halt immer auf diese Meetups zu gehen. Die gibt's in vielen, vielen Städten auf der Welt. Gibt's Bitcoin-Meetups wöchentlich oder monatlich. Und da gibt's aber trotzdem Leute, die sich dafür interessieren. Und die zu treffen, das war so für mich sehr interessant, weil halt wirklich, du triffst halt Leute in ganz anderen Ländern mit ganz anderen Voraussetzungen, die eine ganz andere Geschichte haben als du selber. Aber trotzdem finden sie dieses Bitcoin-Thema spannend. Und das war für mich sehr, sehr, sehr interessant, weil ich halt gesehen habe, dass es so wirklich schon ein globales Phänomen halt ist.
Was hast du auf der Reise über dich selbst gelernt?
Über mich selbst habe ich gelernt, dass ich vielleicht doch ein besserer Verkäufer bin, als ich gedacht hatte, weil ich bin eigentlich so ein Computer-Nerd, und ich glaube, Tom hatte das sehr schön in seinem, Tom Bachem, der hat es ja auch interviewt, Und er hat auch so gemeint, so irgendwie, es gibt ja den Innen- und Außenminister und der Innenminister kümmert sich um das Produkt und es war so eher mein Ding. Ich bin halt so der Tüftler und versuche halt die Sachen, aber so nach außen verkaufen konnte ich halt gar nicht. Aber ich habe halt gemerkt, dass das wahrscheinlich das, was ich mir übrigens getan habe, ich habe das erst im Nachhinein, ist mir das klar geworden, dass ich halt trotzdem, dass das diese Idee vom Bitcoin besser verkaufen kann, als ich es eigentlich als reiner Computer-Nerd irgendwie gedacht habe können. Ich könnte.
Das glaube ich. Es ist ja ein globales Trainingslager für dich gewesen, mehrsprachig. Dein Herzensthema an den Mann zu bringen.
Wahrscheinlich schon, ja. Das ist wahrscheinlich auch als Training.
Wenn du die Reise morgen nochmal beginnen würdest, was würdest du anders machen?
Also teilweise bin ich ja eigentlich immer noch auf Reise, ne? Weil ich habe ja seit 4 Jahren bin ich in keiner Stadt länger gewesen als 2 Monate am Stück. Und also ich war dann, nach 18 Monaten bin ich zurück nach Berlin gekommen, hab dann hier so 2 Monate verbracht, habe mich aber sehr schnell gelangweilt und irgendwie den Rucksack wieder angeschnallt und weitergereist. Und ich habe ja gesehen, es geht und warum jetzt nochmal ein Bankkonto aufmachen und eine Kreditkarte holen, so habe ich nicht eingesehen. Es geht ja auch anders.
Das heißt, aus deiner Weltreise ist eine Lebenshaltung geworden.
Ja, wobei ich glaube, ich bin jetzt auch über 30 und so langsam denke ich mir auch schon, okay, irgendwo muss ich mal niederlassen. Das Problem ist, das kennt man vielleicht auch, ist, desto mehr Optionen du hast, desto schwieriger fällt die Auswahl, weil es gibt einfach echt viele, viele schöne Orte auf dieser Welt und wenn man sich halt irgendwo niederlässt, dann ist das ja wahrscheinlich schon was Permanenteres und das habe ich einfach noch nicht entschieden für mich, glaube ich.
Okay. Aber das heißt, Stand jetzt, du hast immer noch kein Bankkonto. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, komm, lass uns doch mal später was essen gehen, dann müsstest du schauen, okay.
Tun wir ja. Ich habe dich ja heute Abend eingeladen in Room 77. Das ist die Bar in Berlin, die seit
2011 existiert. Aber das ist ja ein Heimspiel für dich.
Das ist ein Heimspiel, das stimmt.
Genau, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir gehen mal nebenan hier, da eben, wo ich das schöne Rührei gegessen habe. Das heißt, du, was geht dir dann durch den Kopf? Als erstes, ich vermute jetzt mal, nehmen die Bitcoin, okay, wahrscheinlich
also
nicht.
Seit ich zurück bin, nach den 18 Monaten, mache ich nicht mehr ganz so krass. Also vorher war halt, okay, erstens versuchst du mit Bitcoin zu bezahlen. Wenn das nicht klappt, dann kannst du halt Cash benutzen. Jetzt nutze ich halt, also wenn irgendwo was ist, was ich sehe, was Bitcoin passiert, dann zahle ich natürlich mit Bitcoin. Aber ich versuche nicht immer voll zu labern von Anfang an. So, ich zahle ich das halt mit Bargeld, was ich halt. Aber das Bargeld, da ich kein Bankkonto habe, bekomme ich halt nur damit durch Bitcoin verkaufe.
Lass uns doch nochmal ganz weit zurückblicken in deine Kindheit. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst? Oder wie du heute lebst?
Ja, ich war immer schon, glaube ich, ein bisschen anders als die anderen Kids. Also ich hatte auch, glaube ich, sehr viel Probleme so mit Autorität in meiner Jugend, wenn das jetzt Lehrer waren oder vielleicht sogar die Eltern. Ich dachte immer, die wissen das nicht unbedingt alles besser so und manchmal wusste ich es auch wahrscheinlich auch nicht besser. Ich habe auch viele Fehler gemacht in meiner Jugend, aber ich glaube, das Neugierige, das herausfinden wollen von Sachen, wie funktioniert das, also als ich habe die Bitcoin-Software halt dann auch runtergeladen und versucht zu dissecten halt, wie das da als intern funktioniert. Das war schon immer vorhanden, glaube ich, damals. So das Denken, das ist halt, dass man es auch sehr anders machen kann als so Standard Lebenslauf, glaube ich, das war mir auch schon klar von Anfang an irgendwie.
Fallen dir da konkrete Beispiele ein, wo du das als Kind oder als Jugendlicher irgendwie gemerkt hast?
So ganz konkret nicht wirklich jetzt in dem Moment. Aber ich habe noch eine interessante Geschichte zu dieser Geldgeschichte, weil ich habe als Kind gemerkt, also wir hatten halt den luxemburgischen Franc und es gab auch den belgischen Franc und die waren 1:1 viel wert. Aber wenn du mit einem, also du konntest auch einen belgischen 100-Franc-Schein in Luxemburg benutzen und überall bezahlen und keiner ist interessiert. Wenn du allerdings den luxemburgischen Franc in Belgien verwendet hast, dann wurde der nicht unbedingt akzeptiert. Also es wurde nur sehr teilweise akzeptiert und das da war schon sehr interessant. Okay, es ist das gleiche Wert, aber du kannst es trotzdem nicht irgendwie in den gleichen, also da war schon, was ist Wert eigentlich? Das, so diese Frage, wie entsteht das? Das kam schon sehr, sehr früh und wie funktioniert Geld und was sind so die Quirks? Das war das war schon sehr, sehr früh irgendwie auf meinem Radar.
Mhm. Vor allem wahrscheinlich dann bedingt dadurch, dass du in Luxemburg da aufgewachsen
bist.
Ja, ne?
Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich.
Was aus Währungssicht dann scheinbar eine Sonderrolle irgendwie auch eingenommen hat.
Ich glaube, viele Deutsche, die können halt zum Shoppen auch mit D-Mark überall hin und so. Und wenn wir mal shoppen wollten, und in Luxemburg waren die Preise halt sehr relativ hoch, deswegen sind wir dann auch oft nach Deutschland zum Shoppen gegangen. Aber da haben wir halt trotzdem, also wir haben halt trotzdem den Verlust in Kauf genommen und zwar trotzdem.
Ja, stimmt, du wurdest natürlich ständig mit diesem Währungsthema konfrontiert. Wie bist du denn mit dieser ganzen Computerwelt in Berührung gekommen? Wie alt warst du da?
Also ich glaube, ich hatte das Glück irgendwie, dass unser Nachbar war Softwareentwickler und der hatte auch den einzigen Computer in unserem Doppelhaus und ich habe dann immer da ein bisschen gespielt und so und habe aber auch immer versucht, so ein bisschen so den Rechner zum Absturz zu bringen oder zu versuchen, wie funktioniert das hier so, und ich glaube, da war so 10, 11 oder so und dann hat er das schon gesehen und dann hat er meinem Vater gesagt, kauf dir doch mal so ein Programmierbuch. Das Buch war so dick. Ich war irgendwie 12 Jahre alt, das war viel zu viel für mich. Habe aber dann ein Jahr später das nochmal in die Hand genommen und fand das super spannend und habe dann auch den Tom im Internet kennengelernt, in seinem Forum, was er damals betrieben hatte. Und da haben wir uns dann, fast alle Jugendliche haben sich dann über Programmieren unterhalten und das und so gegenseitig beigebracht. Das war schon halt sehr früh irgendwie da. Und ja, für mich war halt wirklich mehr so der Fokus auf das rein Technische und ich bin auch, was das Design angeht, richtig, richtig schlecht. Also Tom ist echt ein viel, viel besserer Allrounder, was das angeht.
Vielleicht der Vollständigkeit halber der Hinweis, weil du jetzt das zweite Mal Tom ins Spiel bringst und der eine oder andere vielleicht nicht weiß, wovon wir gerade reden. Thomas Bachem, Folge 6 in meinem Podcast, vom Internetunternehmer zu Deutschlands jüngstem Hochschulkanzler.
Genau.
Und ein begnadeter Programmierer, der das ein oder andere Unternehmen aufgebaut hat und jetzt mit der Code University in Berlin das Bildungssystem revolutioniert.
Das ist korrekt.
Und ihr habt euch recht früh dort
kennengelernt. Wir haben uns im Internet da kennengelernt und ich verdanke Tom auch eine Menge. Wir haben uns, glaube ich, vier Jahre lang nur über das Internet kennengelernt, bis besser als das erste Mal. Wir haben auch telefoniert und so und halt über Sachen gelabert und aber dann halt erst irgendwie mit 17 oder so das erste Mal in Person getroffen, als ich dann irgendwie nach Köln gegangen bin und habe dann auch bei Sevenload damals angefangen und da meine ersten im Business-Programmiererfahrungen gesammelt. Wollte dann auch unbedingt nach Köln, um da weiterzumachen und habe dann auch da studiert.
Was hast du studiert?
Wirtschaftsinformatik.
Wirtschaftsinformatik.
Ja, auch ist erfolgreich das abgebrochen nach einem Jahr.
Oh,
und,
Glückwunsch.
Ja. Aber wie gesagt, das Thema habe ich trotzdem interessiert. Also es war sehr interessant, weil ich glaube, das war so, ich habe angefangen 2008 mit dem Studium und das war halt genau da, als die Finanzkrise halt komplett irgendwie das ganze Ding. Und ich habe irgendwie so, ich saß da so und in diesen Textbüchern und musste halt irgendwie hier irgendwelche Sachen lernen, wo ich von außen gesehen habe, ja, hey, die ganzen Theorien, die fallen hier gerade komplett von den Dächern und das ganze Weltfinanzsystem kommt zum Kollaps so ein bisschen so. Und das war, da habe ich ja nicht so richtig, und was die Informatik halt angeht, da wusste ich halt das meiste schon, weil ich es halt autodidaktisch selber beigebracht hatte.
Das heißt, du hast abgebrochen und hast dann was anderes studiert oder hast du gar nicht studiert?
Ich habe dann gar nichts mehr studiert.
Okay. Und das war dann 2008?
Das war 2008. Dann habe ich ein bisschen halt bei Sevenload ausgeholfen, bei anderen Sachen ein bisschen was gemacht hier und da. Aber eigentlich immer, nie richtig fest angestellt, weil ich war halt noch, bei Sevenload, also das war vor 2008, war ich halt noch in der Schule. Deswegen habe ich nur in den Ferien halt, Sommerferien und so weiter. Und dann habe ich für ein paar Online-Shops Sachen programmiert und da vor allem auch die Internationalisierung vorgetrieben und da ist mir auch klar geworden, wie krass verrückt, obwohl die Shops halt alle im Euro-Raum tätig waren, musstest du für jedes Land eigene Zahlungsanbieter anbieten. Da war für mich auch schon wieder so dieses Zahlungsthema halt, wir haben eine Währung und trotzdem haben wir irgendwie alle Länder unterschiedliche Zahlungsanwendungen und andere APIs und das war für mich so echt so, das ist echt verrückt irgendwie. Also klar, heute ist PayPal viel präsenter als damals noch. Aber du hast halt sehr, sehr viele unterschiedliche Einstellungen zu Geld. Auch man merkt das auch bei dem Deutschen. Der Deutsche hat sein Bargeld viel, viel lieber als der Schwede. Also in Schweden, glaube ich, findest du nirgendwo Bargeld. Fast nirgendwo. Alles wird mit Kreditkarte gezahlt.
Ich glaube, sie wollen sogar ganz abschaffen, ne? Habe ich jetzt gelesen.
Ja. Ich finde das, wie gesagt, auch wiederum sehr bedenklich, weil ich glaube, anonyme Zahlungen sollten im kleinen Umfang auf jeden Fall immer möglich sein. Der Kioskbesitzer muss nicht wissen, was, oder auch deine Bank muss nicht wissen, wann du bei der Apotheke was einkaufen musst, ne? Weil du irgendwie Medikamente brauchst. Das geht die Bank nichts an und das kannst du halt auch gerne mit Cash irgendwie zahlen. Und da sind wir auch wieder bei dem Surveillance-Thema, halt Snowden und so weiter. Das liegt mir halt schon am Herzen. Deswegen glaube ich schon, dass anonyme Zahlungen möglich sein sollten.
Angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel des Buches lauten?
Also ich werde immer wieder gefragt, habe ich denn einen Blog zu meinem Traveling-Geschichte? Ja, habe ich, aber ist halt sehr, sehr schlecht. Ich bin auch kein guter. Ich schreibe Code, aber halt keine Literatur. Vielleicht finde ich irgendwann einen guten Ghostwriter und dann schreibe ich die ganze Weltreise mal auf. Aber ich würde das auch lieber nur so ein Kapitel machen. Für das Kapitel, das fand ich, glaube ich, sehr cool, hat, glaube ich, als ich in Griechenland war, hat ein Journalist mir einen Artikel geschrieben über mich und hat das Ganze auf Geldreise genannt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil Geld, Weltreise ist ein cooler Begriff. Ich glaube, das wird das auf jeden Fall der Titel für das Kapitel sein. Den Titel für das Buch, den muss ich noch finden, weil ich glaube, dass diese Weltreise, das ist auf jeden Fall ein Kapitel, aber nicht mein ganzes Leben. Und das ist ja noch hoffentlich ein bisschen.
Okay, ein Kapitel heißt Auf Geldreise, finde ich schön. Titel des Buches ist noch offen, nachvollziehbar. Von wem würdest du denn gerne das Vorwort schreiben lassen?
Also aktuell glaube ich, puh, Satoshi
Wird schwierig.
Wird schwierig, ja.
Nakamoto. Ich weiß es nicht.
Aber gut, wir sind ja im, wir sind ja
Finden
im,
wir ja noch.
wir sind ja im fiktiven Raum. Also er wäre ein passender Vorwortschreiber für dich.
Ja, ich glaube schon. Ich, vor allem, weil er oder sie halt,
Oder
ne,
es.
oder es. Ja, das ist auch eine interessante Theorie, die ich letztens nochmal gelesen habe. Das ist irgendwie so das ist eine AI, also eine künstliche Intelligenz, die, da sie in der Zukunft Probleme hatte, ein Bankkonto zu kriegen, sich selber erfunden hat und in eine Zeitmaschine gesetzt hat und in die Vergangenheit gereist hat, um das Bitcoin, um uns Menschen von Bitcoin abhängig zu machen. Es gibt also die Kreativität, was in dem Bereich hier angeht, was die Memes angeht und so, und was die Verschwörungstheorien angeht, das ist schon echt sehr, sehr, sehr spannend. Aber also es gibt in dieser Cryptocurrency-Welt jeden Tag so viel Drama, da ist Game of Thrones echt nichts dagegen. Also.
Kommen wir zum Abschluss des Gespräches zu den zwei ganz besonderen Rubriken. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz, du vollendest ihn, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Ganz in meinem Element bin ich, wenn.
Wenn ich in einem Coworking Space sitze mit den Kopfhörern auf und gute Minimal Musik drin habe, einen Kaffee getrunken habe und auf meinen Code schaue, den ich gerade verbessere.
Ohne meine Bitcoins würde ich.
Wahrscheinlich nicht sehr weit kommen, weil ich wahrscheinlich ein bisschen zu überinvestiert bin. Ohne meine Bitcoins würde ich wahrscheinlich einen Grund haben, welche zu kaufen.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann.
Ich habe gerade das Gefühl, dass ich ein bisschen zu viel Zeit habe, weil das Leben bei mir auch nicht sehr strukturiert ist durch dieses viele Reisen und zwischendurch Programmieren. Ich habe halt nicht diesen Alltag so, aber ich glaube, wenn ich doppelt so viel Zeit hätte, dann würde ich wahrscheinlich eine Woche so machen und eine Woche halt 9 to 5 im Büro, dann, damit ich ein bisschen mehr weggeschafft kriege.
Dankbar bin ich besonders für.
Für die vielen tollen Menschen, die ich bis jetzt in meinem Leben kennengelernt habe, die mir viel beigebracht haben über das Leben, über Geld, über Business, zwischenmenschliche Beziehungen, das lernt man alles halt besser mit anderen Menschen zusammen.
Kommen wir zur letzten Rubrik, das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe den Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten.
Okay.
Reichtum.
Wissen.
Lieblingsbuch.
Bitcoin White Paper.
Bank.
Schneeballsystem.
Inspiration.
Musik.
Felix, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach zu denken, dass die existierenden Strukturen nicht unbedingt fest sind und dass vieles, wo man glaubt, das ist unverrückbar, dass mit genügend Willen und einer guten Idee viele Sachen verändert werden können in der Welt, zum Bessern, zum Schlechtern. Und das liegt bei dir selber, wie du das auslegst.
Ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Über die Bitcoin, über die Geldreise. Ich finde das finde ich schön, die Geldreise mit Bitcoin. Und ich muss feststellen, ich habe vieles immer noch nicht verstanden. Aber ich hoffe, ich bin nicht der Einzige.
Ja, wir gehen heute Abend in den Room und dann können wir das alles nochmal ganz genau erklären.
Das könnten wir vielleicht der Vollständigkeit halber dann wirklich noch zum Abschluss erwähnen. Wir gehen heute Abend auf die 10-jährige...
Ja, also wir feiern halt, dass Satoshi Nakamoto vor genau 10 Jahren halt das White Paper veröffentlicht hatte. Ich bin, wie gesagt, eher so auf der Zeitpunkt, wann die Software veröffentlicht wurde, ist so für mich so der Jubiläumsdatum. Aber gut, die ganzen Medien schreiben darüber, deswegen machen wir jetzt auch halt ein 10-jähriges Feier im Room 77 hier in Berlin, Gräfestraße 77. Und da kannst du halt deinen Bier, Burger und heute Abend haben wir sogar einen Bitcoin-Automaten. Das heißt, du kannst dir mit ein paar Euros einen Bitcoin, also nicht ein Bitcoin, aber ein bisschen Bitcoin kaufen und damit dann auch deinen Burger bezahlen, wenn du das möchtest.
Ich will ja nicht der einzige Mensch dort sein, der noch kein Bitcoin hat, deswegen werde ich schnell diesen Automaten aussuchen. Und
alle anderen Fragen, die du jemals zu dem Thema hattest, egal wie verrückt die sind, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Wir helfen dir gerne aus heute Abend.
Klasse, ich freue mich.
Dankeschön.